Und damit hat Nils zusammengefasst, was ich die letzten 50 Minuten empfunden habe. Leute, da sind wir wieder. Und ich muss euch eine wichtige Botschaft gleich am Anfang mitteilen. Alle 5 Wochen ist zu oft. So, jetzt ist es raus.
Ist ja krass, dass du einfach mal anfängst.
Ja.
Das war ja noch nie da in der Geschichte dieses Podcasts.
Es ist so viel Schmerz und Leid. Das muss einfach raus.
Ich muss sagen, für mich ist es auch ein sehr großes Leid, ein sehr großer Schmerz. Ich habe auch jedes Mal, und das ist fast kein Flachs, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, dass diese spezielle Podcast-Reihe, also meine Freundin Hasti Lindenstraße, herzlich willkommen zu dieser kleinen Subreihe von WIMAF.
Ich heiße überhaupt niemanden herzlich willkommen. Scheiße, dass ihr da seid.
dass diese Reihe auf jeden Fall regelmäßig diese Beziehung wabonk setzt, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich Maria so angucke und zugucke beim Lindenstraße gucken und auch vor allem vorher beobachte, bevor es losgeht und sie sich vor den Fernseher quält, weil sie wirklich, also jetzt ist quasi der allerletztmögliche Aufnahmezeitpunkt, damit dieser Podcast rechtzeitig erscheinen kann. Sie zögert es wirklich und sagt immer so, wollen wir nicht vorher? Nee, so spät wie möglich möchte ich das gucken. Ich habe das manchmal den Hauch des Gefühls, dass Maria denkt, wenn ich die Beziehung beende, dann muss ich keine Lindenstraße mehr gucken. Und jetzt nickt sie nur und starrt apathisch ins Leere.
Komm, lass uns anfangen.
Das ist wirklich meine große Sorge.
Es ist überhaupt nicht deine Sorge.
Doch,
du hast immer noch Spaß mit 10.
Nein, es ist meine große Sorge, weil es dir wirklich körperlichen Schmerz bereitet, diese Serie zu gucken. Aber das Schöne ist, und das kann ich auch heute unseren Zuhörern, bevor es losgeht, noch einmal verraten und mit an die Hand geben, es häufen sich, mit häufen ist jetzt natürlich auch nur 3 Nanosekunden statt letztes Mal 2 Nanosekunden gemeint, aber es häufen sich die Augenblicke, die Schmetterlingsflügelschläge, in denen auch Maria vor dem Fernseher mitfiebert. In dem Maria bei einer Folge emotional involviert ist. Die Momente gibt es. Und
emotional involviert bin ich die ganze Zeit.
Ja, aber auch mit den Figuren und so. Also das ist schon, die Fassade bröckelt sehr langsam und es ist sehr anstrengend darunter, diesen Goldschatz freizulegen, der du ja bist, aber und der auch die Lindenstraße ist. Wobei ich euch keinesfalls gleichsetzen möchte. Aber
wo hast du mich denn mal emotional involviert erlebt?
Ja,
weil ich gefragt habe, wie die Olle vom Sigi heißt oder was?
Nee, also es gab heute so Momente, wo du dann auch mal an der Stelle gelacht hast, wo es wirklich lustig gemeint war oder auch so die Augenbrauen hochgezogen hast an der Stelle, an der die Augenbrauen hochgezogen werden sollten.
Naja. Das sehen wir noch. Erstmal möchte ich 2 Sachen vorlesen.
Ja, bitte.
Eine E-Mail, die wir direkt von der Lindenstraße bekommen haben, von Nathalie. Und Nathalie von der Lindenstraße, und damit meine ich, sie arbeitet dort, wo heute die Lindenstraße erschaffen wird. Und ich sage deswegen mein Beileid, Nathalie. Nathalie schreibt, liebe Maria, lieber Nils, wir sind schon alle sehr gespannt auf die 3. Folge. Ah ja, jetzt ist die 5., glaube ich, ne? Die 4.
Die 4.
Ja. Ich wollte euch längst etwas zur Hintergrundmusik der Lindenstraße DVD-Folgen geschrieben haben, da ihr ja schon mehrfach darauf eingegangen seid. Leider, oh, ich muss gähnen, Entschuldigung.
Obwohl, wenn sie jetzt schreibt 3. Folge, dann ist das ja schon, haben wir das vielleicht doch schon erzählt letztes Mal?
Haben wir das?
Weiß ich nicht.
Ich habe auf keinen Fall was vorgelesen.
Okay, ja, dann lies mal weiter.
Aber vielleicht habe ich es doch schon erzählt. Ne, jetzt kommt plötzlich, habe ich gerade, naja, Nathalie, herzlich willkommen. So. Ich versuche halt einfach jede Folge so krass schnell zu verdrängen, dass sowas passieren kann. Ich lese es trotzdem nochmal vor. Leider befinden sich auf den DVDs nicht die Originalversionen der Folgen. Alle Fremdmusiken wie damalige Hits aus den Charts oder auch Klassiker mussten bei der DVD-Produktion aus rechtlichen Gründen ersetzt werden. Das ist natürlich äußerst schade und wirkt sich an den wenigsten Stellen positiv aus. Das nur zu eurer Info. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch im Original überdramatische Musikuntermalung gegeben hat. Liebe Grüße aus der Lindenstraße.
Was ich tatsächlich noch von der Lindenstraße gerne wissen würde, was ich glaube ich auch schon mal gefragt habe, aber irgendwie, da gab es irgendwie keine Antwort, ist, dass ja bei allen Folgen nach einem Drittel oder 2 Dritteln immer so eine Schwarzblende kommt. Kein harter Schnitt auf die nächste Situation, sondern eine Abblende. Jetzt heute auch in der Folge, die wir geguckt haben, war die auch super unelegant, quasi noch mitten, indem sie was gesagt hat. Und da frage ich mich, ob da früher war dann da, ich glaube, dass da ein Platz an der Sonne war, die ARD-Fernsehlotterie und dann kurz die Zahlen gesagt und dann die Lindenstraße weiterging. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht hat da jemand noch mal ein paar Infos für mich. Das wäre ganz schön. Ich glaube, es war ein Platz an der Sonne, was dann da kam. Später kam es immer danach, das weiß ich noch. Dann war es auch die goldene Eins. Dann kam es immer nach der Lindy. Aber ich glaube, es kam eine Zeit lang mitten während der Folge.
Während Nils das noch weiter überlegt, lese ich schon die nächste E-Mail vor von Mareike. Mareike ist Fan unseres Podcasts, im Gegensatz zu mir. Und hat genau wie du auch quasi ist in die Serie reingeboren und für sie ist sie noch sehr wichtig, weil sie was sehr Heimeliges hat und hat jetzt auch wieder angefangen, die ersten Folgen zu gucken, dank uns. Auch da nochmal sorry. Und hat im Zuge dessen recherchiert oder rausgefunden, dass die aktuelle Marion Beimer, die später ja wohl gewechselt hat als Schauspielerin, Ina Bleiweiß, im wahren Leben die Tochter der Schauspielerin, der Henny Schildknecht ist, Monika Wojtowicz.
Moment, verstehe nicht. Die jetzige Marion ist die Tochter von
Henny.
Ach, von Henny. Ja. Ach so, ich dachte von.
Nee.
Ach so.
Leibliche
Tochter. Okay, ja, verstehe.
Da ihr, beziehungsweise du, Nils, als Lindenstraßenfachmann das bis jetzt nicht erwähnt habt, dachte ich, wäre vielleicht eine kleine nette Info. Beide Darstellungen sind euch ja aktuell sehr präsent. Macht bitte gern weiter, gern auch öfter als nur jede fünfte Folge. Viele Grüße. Nein. Aber danke, Mareike.
Ja, vielen Dank. Guter Fun-Fact.
Je länger ich mich nicht mit der Serie an sich beschäftigen muss, sondern noch mit Trivia drumherum, bin ich happy. Von daher, vielen Dank.
Guter Fun-Factory.
Ja, aber
für Sache.
Jetzt müssen wir loslegen.
Ich muss
immer gehen, Leute. Tut mir leid, das hat nichts mit euch zu tun, sondern
mit dem mangelnden Sauerstoff.
Ja, ich bin im Moment nicht gut geschlafen. Ich habe, Leute, ich war in den USA. Ich bin noch nicht wieder richtig angekommen. Aber es hat nichts mit euch zu tun, wenn dann nur mit Nils. Die erste Folge spricht mir im Titel schon aus der Seele.
Herzlich willkommen zu Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Wir haben wieder zwei Folgen gucken. Wir gucken immer noch chronologisch.
Stimmt. Also gucken wir jetzt Folge
7
und 8.
Genau. Und die Folge 7 dieses Mal trug und trägt den Titel, willst du oder soll ich?
Ein Unglück kommt selten allein.
Ja.
Und das kann ich nur bestätigen an dieser Stelle. Und zwar Featuring.
Ja, jetzt kommt wieder dein berühmtes Featuring.
Vielen Dank, dass du mir gesagt hast, dass ich das jetzt mache, was ich machen wollte. Featuring Steinöl, ein sehr beleidigtes Glas Wasser, das Verursacherprinzip, eine Knie-Einreibesituation. Gibt es denn nie Braten bei euch? Und ich habe nur 2000 Mark zum Leben! Herzlich willkommen.
Ich sehe, du hast also bei Folge 7 einen ziemlichen Hans-Schwerpunkt gesetzt.
Ja, Hans hat aber den Schwerpunkt selber auf sich gesetzt.
Na, er hat auf jeden Fall die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen in dieser Folge. Es geht ja damit los, dass der Yoshi Benasch, also der Opa, der unten
aus purer Liebe
gegenüber von der Klinge
sitzt. Nächstenliebe.
Aus purer Nächstenliebe bei den Beimers vor der Tür steht und dem Hans Beimer so ein Drittel vollen Kanister Steinöl verkaufen will für einen Fuffi. Und das Geilste ist schon, wie er sagt, so, ja, sie haben doch Schmerzen mit dem Bein. Und dann sagt Hans Beimer
ja,
so.
Ja, die Knieschmerzen hat er schon.
Sie haben doch Knieschmerzen, sagt der Hans Beimer so. Ja, was? Ja, gucken Sie mal, nehmen Sie doch das. Und dann hält er ihm so einen Kanister hin, eben der nur so ein Drittel voll ist mit einer gelblichen Flüssigkeit. Und da steht auf einem Riesenetikett drauf Steinöl.
Und wir vermuten aber alles, ist einfach Urin.
Ja.
Es ist Yoshis Urin.
Es ist Yoshis Urin und da steht riesengroß Steinöl drauf und der Hans Beimer beugt sich dann so runter und muss noch so scharf stellen, ja, um Steinöl zu lesen, als wenn da so noch mehr als dieses Wort draufstehen würde. Gut, was steht da was? Steinöl?
Und er ist aber super wütend auf das Steinöl.
Ja, mega wütend auf das Steinöl.
Steinöl? Ich habe wirklich andere Probleme. Und er knallt ihm die Tür vor der Nase zu. Und dabei ist er nur hochgekommen, ihm zu helfen.
Na.
Auch um Geld zu verdienen, aber um sein Knie zu heilen.
Was ist denn eigentlich Steinöl? Was ist denn Steinöl? Ja, da guckst du sparsam.
Du, da presst Yoshi unten Steine aus.
Zwischen seinen Arschbacken.
Da guckst du sparsam?
Ja.
Okay. In der nächsten Szene kommt die kleine Maike nach Hause in einer der besten Jacken, die wir beide seit langer Zeit gesehen haben.
Das stimmt, eine Pinguin-Eisschollenjacke.
Ja. und geht wieder mal an ihren Briefkasten und holt sich ihre tägliche Dosis Schokolade ab. Und wir vermuten, oder ich vermute, dass wir in 10 bis 20 Folgen wird sie da Heroin rausholen. Weil sie scheint sehr suchtaffin zu sein und ihre Suchtereien zu verstecken.
Die gute Kinderschokolade.
Hatte ich nicht in dem Alter.
Hat sie da versteckt?
Kinder, wir hatten nichts.
Nee, in dem Alter, in dem Alter war ja noch DDR, ne?
Ja. Also in dem Jahr, vielleicht ist es vielleicht die bessere. Ja.
Hast du Erinnerungen an DDR-Süßigkeiten, die du gegessen hast?
Ja, glaube ich. Wir haben viel gebacken, wir haben halt Kekse gebacken, ganz viel.
Ah, ja.
Aber ich glaube, es war nicht Bambina und Knusperflocken.
Ich glaube, Bambina war quasi die DDR-Version von Kinderschokolade im Grunde genommen.
Nee, also ja, kann sein.
Ist doch auch
aber
so
es
mit
ist halt,
so einer Milchcreme-Füllung.
Ja, aber das war ja so, so gummimäßig. So
ja, also klar, ist nicht dasselbe.
Ja, aber ich glaube, wir hatten auch wirklich so Vollmilchschokolade mit irgendwas Weißem drin, was nicht Bambina war, die dann aber auch eine ähnliche, ich glaube, Schoketten waren Schoketten nicht?
Nee, Schoketten war Vollwesten.
Ja.
Schoketten ist ja, also sich eine Tafel Schokolade reinschieben, ne, ist ja schon das Schlimmste und Faulste eigentlich, auch das Leckerste, aber auch das Faulste, was es gibt, ist ja wirklich so Süßkram,
willst du jetzt
massiv
wirklich anklagen,
mampfen?
Dass die nicht zusammenhängen, sondern dass sie nicht brechen muss? Ja.
Schoketten sind schon fertig gebrochen, ne? Tafel Schokolade.
Ja, aber jemand schreibt mir vor, wie groß ich abbeiße. Das ist nicht okay. Aber ich meine, die Kinderschokolade ist doch auch so.
Ja, aber das
die
ist noch
kann
was,
die Milch kann man.
Aber die Kinderschokolade soll quasi ein Riegelerlebnis sein, deswegen ist da ja jedes Ding einzeln verpackt.
Ja, aber für mich, ganz ehrlich, eine Schokoladentafel war für mich auch ein Riegelerlebnis. Ist es bis heute. Also wenn ich sage, du sollst mir einen Riegel Schokolade mitbringen, erwarte ich eine von diesen Riesenmilchtafeln.
Ja. Ja gut, aber das ist, naja. Schoketten ist schon wirklich die Krönung der.
Okay, aber nicht Osten. Ja, das Ding ist halt, dass der Osten vorbei war, als ich 8 war. Das ist quasi so mitten in der Kindheit. Deswegen bringe ich da Schokoladen durcheinander. Ja, weil wir ja auch in Berlin gewohnt haben und tatsächlich 200 Meter von West-Berlin und ab da an auch sofort immer rübergegangen sind. Deswegen gab es auch nicht so dieses 5 Jahre lang habe ich davon noch nichts mitbekommen, sondern das hat sich sofort total gemischt. Vor allen Dingen in den Lebensmittelläden.
Also es war nicht so gut bei Leninmäßig, dass deine Familie dir noch 5 Jahre vorgegaukelt hätte, dass die Mauer noch steht.
Nö, 97
nicht,
war die weg, wie bei allen.
Damit du nicht verrückt wirst. Gut, gab es eigentlich auch Nutella? Nudossi ist, glaube ich, das DDR-Nutella gewesen, oder? War das Nudossi?
Kann sein.
Naja.
Aber ich war noch nie Fan von süßen Dingen auf Stulle. Deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt.
Das heißt, ich werde mich für dich niemals auf ein Brot legen.
Ja, du bist ja für mich eher
herzhaft.
Falls ihr jetzt noch da seid, lasst uns in der Folge weiter nach vorne gehen.
Ja.
Ein großes Problem ist, Marion ist immer noch aus ihrem Griechenlandurlaub zurück, den sie mehr oder weniger über den Kopf ihrer Eltern wegentschieden hat mit Vasili und ist mit einer wahnsinnig guten Laune wiedergekommen und es ist quasi immer noch nicht ganz klar, wo denn eigentlich, was da eigentlich passiert ist und was da los ist. Willi Beimer mit seiner Jacke aus Uniqlo, die es da jetzt wieder originalgenauso gibt.
Ein brauner Steppmantel.
Der bis zum Boden geht, so schmal geschnitten.
Also hat auch so was Harry Potter-mäßiges.
Jetzt pass auf, wir kriegen jetzt raus, dass Uniqlo eigentlich seit Jahren einfach nur alle Lindenstraßenfolgen guckt und einfach eins zu eins kopiert. Also weil was Mutter Beimer anhatte, da ihre Strickjäckchen kriegst du da auch alle.
Ja.
Es hat die Faxen dicke und schnappt sich Vasili, um mal rauszufinden, was da eigentlich los war.
Und das ist interessant, weil Hans macht das wirklich geistig, es hält ihn komplett in Schach, nicht wissen zu können, was seine Tochter in Griechenland Urlaub gemacht hat. Also ab einem gewissen Punkt müssen wir sagen, okay, sie will es nicht erzählen, sie ist irgendwie alt genug, wie alt ist sie, 17, 18 oder so. Da sagt man irgendwie so, mein Gott, dann erzählt es halt nicht, ist halt so. Aber Hans treibt das so um, dass der nachts nicht mehr schlafen kann. Der muss wissen, was in diesem Griechenland Urlaub passiert ist.
Naja, aber warum eigentlich? Ne? Ich glaube, seine größte Angst war, das hat er später auch erwähnt, dass sie schwanger ist, ne?
Ja, aber
von dem griechischen Gastarbeiter.
Von dem Lümmel hätte er eigentlich noch sagen müssen. Aber es ist so, er will es einfach unbedingt wissen.
Also trifft er sich mit Vasili.
Komisches Vaterbild.
Aber Vasili ist loyal und beginnt das Gespräch mit, als ihn Willi Tanner fragt, er will jetzt klipp und klar Bescheid wissen, sagt Vasili, was heißt klipp? Ja. Und Willi Tanner antwortet mit, das gleiche wie klar.
Genialer Dialog.
Absolut.
Was heißt das klipp?
Das gleiche wie klar.
Sagt Vasili.
Überhaupt auch ein gutes Gespräch zwischen den beiden.
Na, er sagt, ich verstehe nicht, was heißt Clip. Und das ist ein sehr gutes Gespräch, weil Hans kommt ja ins Akropolis rein. Vasili ist ja, das ist ja das Restaurant von Vasilis Eltern. Vasili arbeitet da ja auch. Und Hans kommt da reingestürmt und sagt, ich will jetzt mit ihrem Sohn sprechen. Und Vater Sarikakis sagt, ja, der ist heute aus Frankfurt wiedergekommen.
Hatte da wahrscheinlich einen geschäftlichen Termin.
Genau, wahrscheinlich. Und kein Problem und so. Und dann schickt er Vasili raus. Der sitzt irgendwie gerade in der Küche am Tisch und isst oder so. Und dann geht Vasili zum Vater. Dann wollen sie erstmal was trinken. Und dann sagt Hans irgendwie, ja, ein Glas Wasser. Weil er fast so überrascht wirkt, dass ihm jetzt was angeboten wird.
Also, naja, er ist halt überrascht, dass ihm, es wird ihm halt sehr ruhig und gesammelt begegnet.
Ja.
So. Und das nimmt ihm natürlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln.
Das finde ich irgendwie ganz gut.
Aus den Aufgeregtheitssegeln. Ich finde auch gut, dass er quasi von Anfang an klar ist, dass Vasili auch die deutsche Sprache nicht in ihrer Perfektion beherrscht.
Ja.
Und er ihm dann aber eben so Worte wie Verursacherprinzip um die Ohren schlägt.
Ja, Vasili ist so ein bisschen, hat so einen leichten Yoda-Duktus, kann man sagen.
Mhm. Naja, auf jeden Fall will er dann halt nichts sagen. Und
Also er will Hans nicht erzählen, was passiert ist, aber nur, weil er erfährt, dass Marion auch nichts erzählt.
Ja, ja, klar. Also Marion, das meine ich halt mit Loyalität. Also er ist halt Marion und dem, was sie hatten, oder den Teenagern als Gesamtgruppe gegenüber, ist er loyal.
Genau. Also Hans sagt irgendwie so, ja, du musst mir jetzt erzählen, was los ist, weil Marion erzählt mir nichts. Und dann sagt Vasili irgendwie, na, wenn Marion nichts erzählt, dann muss ich meine Ehre wahren. Er sagt ja irgendwas von Ehre und so. Dann erzähle ich auch nichts. Und das führt aber dazu, wir haben dann zwischendurch haben wir noch so, wird noch so eine Story erzählt von den Klings, Else Kling und ihrem Mann, der Hausmeister in der Lindenstraße. Aber es ist so, weil er kriegt irgendwie einen neuen Schreibtisch und sie findet im alten Schreibtisch einen Briefumschlag mit Zigarettenstummeln, weil er heimlich raucht und so. Und es ist so eine hart lame Story, dass man sofort abschaltet, wenn die beiden im Bild sind, weil es geht dann die ganze Zeit um Heizkostenabrechnung und er hat vor 20 Jahren, 65, als er den Beruf angetreten ist, behauptet, er wäre Elektriker und uiuiui, hoffentlich kriegt er es heute nicht raus, als wenn er den Hausmeister, der so 20 Jahre dann super Hausmeister war, was ja, wie wir alle wissen, ein NC-Beruf ist.
Absolut. Da gibt es Wartelisten, da gibt es eine zentrale Vergabestelle, da kommst du einfach nicht so leicht rein.
Genau.
Und ich will jetzt nicht den Hausmeisterberuf oder den Elektrikerberuf runtermachen.
Facility
so, ne?
Management.
Ja. Alles gut. Also die retten uns ja mehr als einmal den Arsch im Monat.
Absolut.
Aber es ist so gut, wie sie beide sich gegenseitig mit ihren Existenzen bedrohen.
Ja, also es ist so. Und es ist wirklich eine super lame Story. Die wird zwar später noch eine Rolle spielen, aber es ist jetzt gerade so echt vernachlässigbar. Bar. Weil es einfach total uninteressant ist. Wie so man, es geht, glaube ich, ein bisschen auch darum, so nochmal diesen Evil-Character von der Kling zu etablieren.
Das Einzige, was ich an den beiden immer interessant finde, dass er der Einzige ist, der. Also, oder nicht der Einzige, aber so mit einer der wenigen, die sich von ihr gar nicht blöd rumkommandieren lassen.
Ja.
So.
Und er beweist damit auch, was das beste Mittel ist, um mit solchen Leuten fertig zu werden. Ist ja vielleicht auch eine Handlungsanweisung für AfDler oder so. Einfach sich aufregen lassen, einfach an sich abprallen lassen. Einfach die Leute ihren Hass spitten lassen und nicht ernst nehmen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann.
Auf jeden Fall, aber haben wir das Ende dieses Gesprächs zwischen...
Nee, weil dann kommt ja das Schönste. Also deswegen, da wird dann zwischendurch so rübergeschaltet in diese Kling-Story, aber...
Wir müssen auch nicht jedes Detail besprechen.
Interessant in Akropolis mittlerweile ist nämlich, dass dieses Gespräch zwischen Vasili und Hans wurde die ganze Zeit aus der Küche beobachtet von Vater Sarikakis, den ich wirklich total liebe. Ich finde den so geil, der sieht so geil aus. Der sieht aus wie... Wie heißt der bei Harry Potter? Hagrid oder so? Hagrid?
Hagrid.
Hagrid, dieser Typ, der da im Wald wohnt, so mit so einer Wallemähne und so.
Na, Hagrid halt.
Ja, so, ja, kennt ja auch nicht jeder.
Doch.
So sieht er irgendwie aus, nur halt.
Und ihr braucht mich jetzt nicht antweeten, nee, ich kannte Hagrid nicht, musste den nachschlagen. Nur, das ist, weil ich würde das nämlich verstehen, als ihr tut nur so, ihr wollt nur auf Nils Seite sein. Ich würde es euch eh nicht glauben.
Nur mit schwarz-weißen Haaren sozusagen, weil Hagrid ist ja, glaube ich, irgendwie rot oder braun oder so. Vater Sarikakis ist natürlich schon ergraut. Aber der hat so eine Wallermähne und so, und der sieht so richtig so, wie so ein Typ aus, mit dem man so, bei dem sitzt du so abends im Restaurant und wenn dann so Feierabend ist und die paar Stühle schon hochgestellt sind und du sitzt aber noch irgendwie bei deinem Uso, dann holt der nochmal die Gitarre raus und dann spielt er dir nochmal ein paar Lieder aus der Heimat vor und dann trinkt ihr noch zusammen und dann ist plötzlich 3 Uhr und du kannst irgendwie nicht mehr stehen und er haut dir auf die Schulter und mit so einer Pranke, mit so einer Riesenhand und sagt.
Mit einer Bärentatze.
Du bist guter Junge.
Sollen wir irgendwie alle gehen? Hast du hier gerade eine Sache alleine
so,
am Laufen?
So stelle ich mir Vater Sarikakis vor. Und deswegen finde ich es immer super, den zu sehen. Und der kommt dann zu dem Gespräch dazu. Ah, du jetzt gähnst wieder. Ausgerechnet jetzt, wo ich dir den Ball zuspielen wollte.
Ja, naja, und okay, er bringt.
Aber ich fange ihn halt selber. Ja. Ich werfe ihn gegen die Wand.
Ich will doch diesen Podcast gar nicht machen. Genau, und er sorgt dann im Prinzip dafür als Vater, dass Vasili ihm einfach mal sagt, was los ist, und weil er eben sagt, Eltern, es ist wie bei uns zu Hause, Eltern müssen wissen, was mit ihren Kindern ist. So.
Ja.
Und offensichtlich sagt das ihm dann, das kriegen wir dann nicht mit. Wir sehen dann nur im nächsten Moment, wie Willi Tanner in wahnsinnig übertrieben guter Laune nach Hause kommt. Was für mich mittlerweile auch, der ist einfach manisch depressiv.
Ja, das ist echt krass, er ist echt Borderliner. Also bei dem ist wirklich himmelhochjauchzend zu Tode
betrübt. Ja, jetzt ist er aber nicht vor allen Dingen immer himmelhochjauchzend oder wütend.
Na.
Das sind die beiden Emotionen. So, und jetzt ist er sehr gut drauf und wird dann aber gleich so manisch, dass er völlig irrationale Dinge einfach macht.
Ja.
Und sofort einen auf, wir müssen uns überhaupt nicht mehr um unsere Kinder kümmern, wir ziehen aus. Und einfach total irgendwie so, wir fahren jetzt in den Skiurlaub, die 3 Kinder können hier mit den Malern und so weiter und so fort. Und auch Mutter Beimer hat überhaupt nichts dazu zu sagen. Also sie muss dann einfach leider die Skier aufs Autodach schnallen, ja, weil er das jetzt eben sagt. Und aber bevor das passiert, fand ich auch sehr gut, dass er kommt mit guter Laune nach Hause und sie sagt zu ihm, dass sie auch gute Nachrichten hat. Moment, ich muss wieder gehen. Ich tut mir leid, ich weiß gar nicht genau, woran es gerade so liegt. Und zwar, dass es den Kindern im Kinderheim sehr gut geht. Sie fühlen sich sehr wohl im Heim und fragen kaum noch nach ihren Eltern.
Stimmt. Wir hatten ja zur Weihnachtsfolge diese 2 Kinder aus dem Heim, die
ja,
eine Folge zu Gast waren.
Super creepy.
Die dann plötzlich wieder weg waren.
Gar keine guten Nachrichten, nee, finde ich. Wenn Kinder ihre Eltern vergessen und sich in einem Heim wohlfühlen.
Und vor allem sagt dann, nachdem er es sagt, sagt Heinz nämlich dann noch ein Beweis, dass selbst Eltern ersetzbar,
ja,
sind.
Genau. Ich dachte irgendwann.
Der schlimmste Satz aller,
ja,
Zeiten.
Ja, aber irgendwie dachte, was ist denn? Ich verstehe diese Dialoge, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Die sind alle total wahnsinnig geworden. Entweder schreit er rum oder er ist total übertrieben gut drauf. Jedenfalls entscheiden sie dann, 3 Tage Ski zu fahren.
Ja, er entscheidet, dass
ja,
Hans,
genau,
und Helga 3 Tage zum Skifahren fahren.
Und ihre Kinder allein zu Hause lassen.
Genau, dass die mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen und so. Und dass die mal so auf sich selbst gestellt sein müssen. Er ruft die Kinder auch alle zusammen im Wohnzimmer. Benny sitzt gerade an seinem geilen Computer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schneider war oder ob das ein C64 war es nicht. Vielleicht war es sogar ein C16, noch so sehr frühe Sprite-Grafik. Und spielt da gerade so ein Spiel. Und dann sagt der Vater,
Sprite wie Cola?
Ja. Mhm. Und dann sagt der Vater, komm, wenn du dich bitte auch noch hinzugesellen könntest, und dann bricht er so das Spiel und sagt, ach scheiße, und man ist ja wirklich das lähmste Spiel aller Zeiten aus und kommt dann auch dazu. Und
ich glaube, das war gar kein Spiel, das war ein komisches Programm und er dachte nur, das ist ein Spiel und klickt immer, irgendwas passiert.
Genau. Und so kriegen die Kinder dann einfach von Latz geknallt, dass Fadi und Mutti jetzt abhauen, also und die Kinder und
aber
Mutti.
Aber auch die Mutti,
ja,
kriegen
das,
genau,
von Latz geknallt, dass Fadi und Mutti jetzt abhauen, und er hat richtig Bock drauf und er freut sich voll auf so einen kleinen Urlaub.
Und dann ist sie halt auch zu Recht besorgt, weil sie hat gesagt, aber es kommen jetzt Maler.
Ja.
Und dann meint er, ja, ist ja ihr Problem. Jetzt haben die Kinder mal die Pflichten und wir haben die Rechte.
Genau, damit hört die Szene auf, dass Hans das wirklich mit so einem Joker-mäßigen Grinsen.
Aber wirklich, als hätte er einfach vor, die Kinder umzubringen.
Genau.
Also er ist einfach total wahnsinnig
total
geworden.
Why so serious-mäßig. Ja. Das ist echt krass. Und der freut sich wahnsinnig über seinen Plan. Und dann fragt Helga ihn auch irgendwann, was denn los ist. Und dann sagt er, was er von Vasili erfahren hat.
Ja.
Nämlich.
Da habe ich auch ein paar Notizen dazu.
Da freut er sich so sehr, weil die beiden halt offensichtlich, also die Story ist, to make a long story short, dieser Griechenland-Urlaub war ein Totalreinfall. Schon auf dem Hinweg, also es hat alles Vasili Hans erzählt, schon auf dem Hinweg war es eine totale Pleite. Sie haben gemerkt, dass sie total unterschiedlich ticken, Vasili und Marion. Und als sie dann angekommen sind in Griechenland, ist Marion direkt abgehauen und in eine Jugendherberge gegangen, um da die Zeit abzusitzen, weil sie nicht mit Vasili zusammen abhängen wollte. Der wollte nur so ein griechisches Lotterleben führen und zur Strand und Party und hast du nicht gesehen. Während sie aber, das hat Hans so schön gesagt.
Immer mit ihrem Wissenshunger.
Ja.
Das fand ich auch gut. Immer diese Frauen, die Dinge erfahren wollen, das nervt ihn tierisch.
Sie ist ihm mit ihrem Bildungshunger auf den Geist gegangen,
ja,
hat er gesagt.
Ja, du kennst sie ja. Ja. Ja, das fand ich schon gut, aber auch so abfällig. Und dann fand ich aber auch gut, dass sie rausgefunden haben, dass sie geistig, sozial und von weltanschaulich zu verschieden sind.
Genau.
Und es hat ihn alles viel zu viel gefreut.
Sie haben gemerkt, dass sie nicht zusammenfassen, geistig, ja, sozial und weltanschaulich.
Und ich glaube, dass die drei Worte auch sicher Vasili so benutzt hat. Nachdem er verstanden hat, was Clip heißt, haben sich für ihn plötzlich die Tore der deutschen Sprache geöffnet.
Das ist echt geil. Aber ich finde das irgendwie.
Und übrigens erzählt Willi, dass Mutter Beimer, während er untenrum frei vor ihr auf einem Stuhl sitzt, die Beine auf ihrem Schoß hat und sie ihm die Knie einreibt.
Ja, aber er hat so ein Hemd an und eine Unterhose und er hat so rote Socken an. Und sie macht da irgendwie Salbe, wahrscheinlich Steinöl auf sein Knie. Ja.
Aber das Gute.
Das gute Steinöl. Aber das finde ich, da ist mir wieder aufgefallen, das finde ich irgendwie so geil an der Figur von Hans, dass der ja auch wirklich, der ist ja auch irgendwie, ich glaube, der arbeitet im Jugendamt oder so oder irgendwie so Sozialbeamter. Und der spricht auch richtig wie so. Spricht ja nur Beamtendeutsch. Und sogar wenn der sich aufregt, der kann nicht anders, als immer nur so beamtlich zu formulieren. Ja. Das finde ich schon eine ganz gute Charakterzeichnung irgendwie.
Super gut.
Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil das klingt immer wie Texte, die kein Mensch normal sprechen könnte. Aber Hans kauft man die, weil man denkt, ja, der ist halt auch so ein Klemmi, der könnte halt nie Scheiße sagen oder so.
Aber was im Prinzip unterm Strich ist es dann eben so, dass die wichtigste Info ist, dass Marion Weihnachten und Silvester komplett alleine in einer Jugendherberge verbracht hat. Ganz allein.
Ja.
Und dass das bei ihm der Auslöser offensichtlich ist.
Für die größte Freude der Welt.
Für die größte Freude der Welt und die Kinder wieder allein zu Hause zu lassen und mit seiner Frau in Urlaub zu fahren.
Genau.
Anstatt daraufhin quasi, also meine erste Emotion, glaube ich, wäre, dann zum Kind zu gehen und es in den Arm zu nehmen, egal wie doof es mich findet, weil es mir wahnsinnig leid tut, dass das Kind so alleine sein musste. Natürlich wegen der eigenen Bockigkeit und natürlich wegen der eigenen Dickköpfigkeit, aber es war alleine Silvester und Weihnachten.
Das war auch so ein bisschen Helgas Emotion. Sie wollte ja eigentlich direkt zu Marion gehen.
Aber er für ihn, er hat richtig mal in der Tasche irgendwie Silvester nochmal nachgefeiert und hat sich seine Kniefett einreiben lassen und ist dann mit der Mutti schön auf den Skiberg gefahren.
Genau, auf den
Wobei,
Skiberg.
Wobei, wie wir ja erfahren.
Ja, auf jeden Fall schnallen sie dann die Skier auf das Autodach. Cooles Auto, irgendwie so ein braunes, ein altes, weiß gar nicht, was es ist.
Aber
Kadett Nils, oder sowas.
Spoiler-Alarm, gewöhn dich nicht zu sehr an das Auto. Ja,
sie fahren dann im Schnee, fahren sie los, im Schneegestöber auf der Lindenstraße, fahren sie mit dem Auto los. Helga will sogar nochmal hoch und kurz sich von Marion verabschieden. Und Hans hält sie fest, sagt, komm jetzt, wir steigen ein, du brauchst ihr nichts mehr sagen. Helga, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja. Und dann gucken sie zum Fenster hoch und winken. Und man muss auch sagen, ehrlich gesagt, allem Unmut oder Empörung über Hans Verhalten zum Trotz, die Kids sind eigentlich ganz happy, dass die abhauen.
Ja,
die grinsen
klar.
Sich da einen am Fenster ab.
Weil ihr Vater halt auch ein absoluter Psychopath ist.
Ja. Die freuen sich irgendwie, dass die weg sind. Und und dann sehen wir sie kurze Zeit später. Also wir erzählen es einfach erst mit deren Story, würde ich sagen, durch, weil die am wichtigsten ist. Wir sehen sie dann kurze Zeit später, wie sie das Wohnzimmer umräumen, haben schon irgendwie alles mit Zeitung abgeklebt, haben alle Bilder abgehangen, um die Wohnung fertig zu machen für die Maler.
Übrigens wesentlich ordentlicher, als ich das als vermeintlich Erwachsene getan hätte.
Ja, das stimmt. Und dann tragen Benny und Marion noch die Couch weg, damit da Platz ist irgendwie. Und auf einmal, Klaus kommt noch eingerannt, wird gesagt, was hast du denn dein Zimmer aufgeräumt? Nein, ich habe gerade Lego gespielt.
Viel zu viele Details.
Wird gesagt, räum dein Zimmer auf und dann klingelt's.
Ja.
Und Benny macht die Tür auf und vor der Tür steht
die dümmsten Eltern der Welt. Willi Tanner hat einen Unfall gebaut, an dem zu 100% er schuld war. Zu 100%. Na. Es wurde zum Glück keiner verletzt, außer seine eigene Frau, die ihn aber einen Scheißdreck interessiert, weil er viel zu sehr damit beschäftigt ist, für die nicht abgeschlossene Versicherung und den selbstverschuldeten Unfall seine ganze Familie die Schuld zu geben.
Er humpelt, sie reibt sich den Unterarm, also ein bisschen haben sich was irgendwie gequetscht oder
ja,
was
er
auch
humpelt
immer.
Wegen den Socken, die er anhat. Kniesocken,
Knallrot. Schlimmeres offensichtlich passiert, aber es ist der große Falling-Down-Moment für Hans Beimer.
Ja.
Weil auch sein Sohn, also Benny, sitzt da und sagt, naja, dann holen wir halt ein neues Auto, war doch eh eine alte Rostlaube.
Mein lieber Herr Sohn! Ja,
dann rastet er vollkommen aus und sagt, was, so nach dem Motto, glaubst du, dass Geld auf den Bäumen wächst?
Und die Familie agiert ja quasi noch eigentlich sehr, ich sag mal, also die sind ja nicht total irre, die wissen schon, dass sie nicht endlos viel Geld haben und sagen ja dann auch so Sachen wie, naja, dann müssen wir halt einen Kredit aufnehmen oder irgendwie so, das kriegen wir schon hin. Ja. Und er flippt aber völlig aus.
Es ist aber vor allem, muss man noch sagen, bevor er ausrastet und auszuckt und so, wenn die vom Unfall, die stehen vor der Tür, die machen die Tür auf, sagen, was macht ihr denn hier? Die beiden Eltern kommen wortlos in die Wohnung rein und setzen sich wortlos auf die Couch und bleiben einfach 5 Minuten lang, sagen die einfach nichts, obwohl die gerade einen Unfall hatten und die Kinder natürlich überrascht sind, dass sie wieder vor der Tür stehen. Ja. Und irgendwie offensichtlich verletzt sind, aber sie sagen einfach gar nichts.
Aber sie müssen ja auch sehr, sehr lange Zeit an diesem Unfallort verbracht haben, weil Willi Tanner sagt, wir sind 3 Kilometer weggekommen und die waren aber den ganzen Tag nicht da. Naja, es ist jedenfalls, kriegt er dann seinen großen Moment und schreit eine halbe Stunde am Stück, zählt er der Familie die kompletten Lebenserhaltungskosten auf, was er verdient, was alles einzeln kostet. Und dass ja dann nur noch 2000 Mark zum Leben übrig sind. Und sie wollen ja auch was zum Anziehen haben.
Ah.
Und wir lernen dabei, dass Mieten in München sehr viel günstiger waren in den 80ern. 700 Mark. 350 Euro, Kinder.
Ja, und dann, da hat die Familie eigentlich nur noch große Augen übrig, nachdem Hans sie einmal alle zusammengefaltet hat. Das ist, glaube ich, sogar auch der Cliffhanger, ne? Ist das nicht, ist sein Meltdown nicht der Cliffhanger auch der Folge? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Obwohl, der Cliffhanger sind ja...
Die haben sie später noch am Abendtisch.
Stimmt, die haben ja nachher nochmal diesen super Passive-Aggressive-Moment.
Ja.
Der Cliffhanger ist ein anderer. Der Cliffhanger ist tatsächlich nur in 2 Szenen erzählt. Also, weil die nur in 2 Szenen in der Folge vorkommen, nämlich das Kotz-Couple Siggi und Elfi.
Mhm.
Die ersten, die in die Lindenstraße eingezogen sind, in der ersten Folge, wo er ja irgendwie beim Zoll ist oder so. Und er kriegt mit, dass Vater Benasch, also Yoshi unten, eben nicht nur Steinöl verkauft, sondern manchmal auch irgendwie Honig an Leute und so. Und er kriegt das so.
Übrigens.
Was denn?
Wie dieser super fremde Typ. Also Leute, wenn euch ein fremder Typ anspricht. Können Sie 500 Mark wechseln? Bitte sagt einfach nein.
Ja, der Siggi kommt gerade ins Haus rein und dieser fremde Typ, der gerade Honig bei Yoshi kauft, fragt Siggi, der vorbei, können Sie mir 500 Mark wechseln? Oder Yoshi fragt das, weil er das Geld klein machen will von dem Kunden.
Ja.
Und Siggi kann sogar gerade zufällig 500 Mark klein machen, weil er irgendwie Geld abgehoben hat. Und dann gibt er Yoshi das Geld und der kann dem Mann rausgeben auf seinen Schein. Bei dem Kunden, der gerade Honig gekauft hat. Dann guckt er aber schon so, oh, was geht da ab und so und fährt dann hoch und sagt seiner Frau, gibt seiner Frau erstmal 500 Mark Haushaltsgeld, hier dein Haushaltsgeld. Und dann sagt er, ich habe gesehen, dass der da Honig verkauft hat. Das ist ein geldwerter Vorteil, den er sich da schafft. Ich werde ihn anzeigen. Du wirst mich nicht davon abhalten können.
Er berumst das Gemeinwesen.
Ja. Also, und da muss man wirklich wieder sagen, Siggi, das wäre echt so ein richtig guter Nazi-Aufseher gewesen. Das ist echt ein absoluter Albtraumtyp. Der ist so ein richtig deutscher Pflichterfüller, der auch, wenn er Rentner ist, mit 100%iger Sicherheit Falschparker vom Haus aufschreibt und so. Absolut Horrortyp.
Ja.
Der kann gerne ausziehen.
Aus dem Leben.
Aus der Lindenstraße auf jeden Fall. Dann gab es noch so einen Nebenstrang mit Carsten.
Carsten und seine Mama Elisabeth.
Genau, Carsten, die Flöters. Carsten kriegt den Studienplatz nicht, den er haben wollte, in Medizin und muss jetzt zum Bund respektive sein Zivi machen. Weil, wenn er direkt hätte studieren können, hätte er das nicht machen müssen, aber da das jetzt muss er.
Nee, aber er wollte ja jetzt auch. Also, er hat ja angefragt, ob er jetzt schon anfangen kann. Ist ja auch wurscht, es geht ja im Prinzip eigentlich nur, das ist ja alles die langweiligste Trägergeschichte der Welt dafür, dass er hat quasi den gleichen Studienplatz nicht bekommen, den Frank bekommen hat, der Sohn von dem Arzt ist, für den Elisabeth arbeitet, mit dem sie ja auch zusammen ist.
Ja.
Und die haben beide sich für den gleichen Studienplatz beworben. Frank hat ihn bekommen, Carsten nicht. Und
Carsten ist aber der viel bessere Schüler.
Ja, und Carsten sagt im Prinzip seiner Mutter, gibt seiner Mutter zu verstehen mit der halben Tür im Gesicht, weil er so einfach so ein krass lieber Typ ist, dass sie ja wohl sehr naiv ist und wir wissen ja alle ganz genau. Und Franks Vater hat halt viel Geld und natürlich hat er dann einen Studienplatz.
Und es gibt ein krasses Foreshadowing. Also ich weiß gar nicht, wir wissen ja alle, dass Carsten schwul ist, aber er outet sich ja erst in der Lindenstraße.
Ich wurde jetzt gerade gespoilert.
Er outet sich ja erst in der Lindenstraße. Ich glaube auch, es kann eigentlich erst so 87 oder so gewesen sein, der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen und so, das war ja alles Lindenstraße. Aber es gibt hier ein erstes Foreshadowing, wie amerikanische Drehbuchautoren sagen.
Absolut, wir reden ja auch sehr viel über sowas.
Auf Carstens Outing, denn die Mutter sagt, naja, willst du nicht irgendwie auch mal was, du musst mal raus.
Sie meint ja zu ihm, geh doch mal aus.
Ja.
Und daraufhin guckt Carsten sie so an, als hätte sie gesagt, lass dir doch mal eine Niere rausschneiden, ohne Narkose. Weil erstmal egal, ist ja die Aussage, geh doch mal aus, nicht so schlimm.
Nee, das stimmt.
Außer in seinem Gesicht.
Ja, das stimmt. In seinem Gesicht ist das eine ziemliche Katastrophe.
Absolut,
ein ganzer Katastrophenfilm, ja, der sich da
meine
abspielt.
Meine Mutter hat mich für 2 Mark verkauft.
Carsten Erdbebenflöter. und sie sagt dann irgendwie, und er so, ja, wie soll ich denn ausgehen? Und dann sagt sie, was ist denn mit den Mädels aus deinem Abiturjahrgang, die sind doch ganz nett. Und dann sagt er irgendwie, was sagt er, was soll ich denn mit den dummen Hühnern?
Die sind mir zu albern.
Ja, die, genau. Nee, was soll ich denn mit denen? Die sind mir zu albern.
Ja, oder irgendwie zu, ist ja auch egal.
Und das ist eine leichte, also weil man sieht auch richtig, dass er, vor allem als sie sagt, mit den Mädels aus seinem Jagen, da ist in seinem Gesicht wirklich das blanke Entsetzen.
Ja.
Als wenn er irgendwie gerade Hans nackt gesehen hätte oder so. Gott bewahre, dass das jemals irgendwem passieren muss. Und ja, wir sprechen gleich noch über die nächste Folge. Und
apropos Foreshadowing. Der ein oder andere größere oder kleinere Schatten wurde da geworfen.
Und Carsten ist wirklich versteinert, entsetzt. Er denkt, seine Mutter spinnt. Aber manchmal denke ich auch, also mit der Mutter muss man irgendwie, da wächst man irgendwie gestört auf. Dass Carsten manchmal so komische Manierismen hat und sich so seltsam verhält, das wundert mich bei der Mutter gar nicht. Die hat sowas, was so Psychomütter, also wie man sich so eine Psychomutter in so einem amerikanischen Film.
So Bates-Motel-mäßig.
Ja, so, genau, so eine. So stellt man sich die irgendwie vor, finde ich, so wie sie mit ihm immer umgeht.
Ich sehe jetzt gerade tatsächlich, wenn ich mir die Eltern der Lindenstraße angucke, ist da keiner jemandem sehr weit voraus. In der Normalität des Verhaltens. Also deswegen ist auch Elisabeth für mich eher normal.
Naja, dann ist auf jeden Fall, sehen wir noch einmal irgendwie die Beimers passive-aggressive Abendessen.
Naja, vor allen Dingen erzählt Willi seiner Tochter Marion, dass mit Vasili Schluss ist. Und das wusste sie nicht. Und das hat mich sehr verwirrt, weil als Vasili erzählt hat, was er vermeintlich erzählt hat, dass sie nach einem Tag oder sogar noch vor der ersten Nacht quasi festgestellt haben, dass sie nicht zusammenpassen und sie in ein Hostel gegangen ist. Ja. Das klang ja für mich, als hätten die da vor Ort Schluss gemacht.
Ja, aber
für mich war das sehr verwirrend.
Aber sie ist halt ein Teenager, die sind ja nicht rational, da ist ja auch noch die Hoffnung und die Liebeshoffnung bleibt ja dann noch über so eine Krise hinaus bestehen. Solange da niemand klipp und klar ausspricht, wir sind nicht mehr zusammen, ist man für die noch zusammen?
Was viele von euch nicht wissen, ist, dass ich nach meinem 10. Geburtstag ein Jahr später direkt meinen 30. hatte und deswegen ich weiß, wie man Teenager ist. Vielen Dank für dieses kleine an die Hand nehmen, Nils, ja. In die Gedankenwelt der Teenager.
Absolut, das ist dir fremd, aber dafür hast du ja mich.
Was ich sehr gut finde, ist, dass Mutter Beimer, Helge? Nee, Helge.
Helga.
Helge. Helga nie den Begriff verärgert oder wütend benutzt, sondern immer den Begriff unsortiert.
Ja.
Das hat sie mehrere Male auch in der nächsten Folge gesagt. Du bist also zu ihrem Mann, dass er immer so unsortiert ist. Er ist gerade so unsortiert und das finde ich wahnsinnig gut. Das möchte ich gern selber benutzen.
Ja, das ist auch ein schönes, das ist auch ein schöner Begriff.
Aber wir müssen mal weitermachen.
Hey, wir kommen zur nächsten Folge.
Ja.
Ich wollte noch irgendwas sagen.
Ach, schade, dass du es vergessen hast.
Anscheinend nicht so wichtig.
Die nächste Folge heißt
Bargeld.
Featuring. Da habe ich nicht so viel übrigens. Du hast ein Gemüt wie ein Metzgerhund. Taschengeld. Ein überraschender Penis. Und eine Beerdigung.
Ist denn eigentlich, hast du eigentlich gesagt, was dein Zitat der Folge, in der letzten Folge, war es nämlich immer ein Zitat der Folge?
Das stimmt, für mich war das, wie heißt Clip, das gleiche wie klar.
Ja, stimmt.
Das habe ich aber nicht so rausgestellt, du hast absolut recht.
Sagenhaft, gutes Zitat.
Ja,
ja, also, es geht los bei den Beimers, es geht immer noch darum, dass Hans...
Übrigens, das halbe Gesicht von Carsten ist jetzt erst in der Folge.
Ah ja. Es geht darum, dass Hans sagt, wenn wir ein neues Auto wollen und alle in der Familie wollen ja, dass sie ein neues Familienauto haben, schon allein because of the comfort of it. Deswegen müssen sie sparen und er wird zum super übertriebenen Schotten im Grunde genommen.
Ja, und vor allen Dingen ist er halt, und das wird da auch mehrere Male angesprochen, auch von den Kindern, ist er halt unglaublich schlecht drauf. Ich gucke übrigens mittlerweile die Lindenstraße mit dem Hintergedanken,
dass du Hans bist.
Dass Klausi ist der ältere Sohn, ne?
Genau.
Dass Klausi
ist der Jüngere, okay, Benny ist der
Benny,
ältere.
Dass Benny immer bekifft ist. Weil nur dann macht sein Verhalten Sinn. Weil der aus dem Nichts anfängt manchmal zu lachen, wenn er nicht gerade unbeteiligt ins Leere starrt. Ich sehe ihn relativ oft essen und Computerspielen, weil ich einfach ein wahnsinniges Klischee-Denken habe.
Ja.
Und immer wenn er was sagt, ist es nur zu seiner eigenen Belustigung und macht für niemanden sonst Sinn.
Sollen wir eigentlich mal zu dem ins Café gehen? Der hat ja hier ein Café an der, wie heißt die, bei der Hufelandstraße, zwei Straßen weiter. Also wenn du von der, Greifswalder in die Hufeland gehst, die übernächste Querstraße auf der rechten Seite, die ist es.
Nach links oder rechts?
Nach rechts, da kommt erst Spreegold und nach dem Spreegold rechts rein.
Da auf der Greifswalder ist ein Spreegold?
Nee, nicht auf der Greifswalder, auf der Hufeland. Auf der Hufeland.
Okay.
Und du gehst die Hufeland rein und gehst in der Hufeland am Spreegold vorbei.
Wo ist denn da ein Spreegold?
Auf der rechten Seite irgendwo. Das war, glaube ich, sogar, war das nicht sogar das erste Spreegold?
Waren wir da schon mal?
Nee.
Bist du dir sicher?
Ich bin mir sicher, dass wir da noch nie waren.
Nee, dass es da ein Spreegold gibt.
Okay. Und da dann rechts rein, da ist der Laden, der heißt Karmans Own, weil der Benny heißt Christian Karmann, der Schauspieler. Und der hat da ein Café. Und ja.
Du, also ich kann absolut es nicht erwarten, noch viel mehr Lindenstraße in mein Leben reinzulassen. Deswegen absolut, lass uns da hingehen.
Ich bin auch großer Fan, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, von Moritz A. Sachs, der den Klausi spielt, damals noch ganz klein, der ja auf Instagram zum Beispiel einen Account hat, der heißt Wo ist der Moritz? Und auch einen Blog macht, das so heißt, wo es darum geht, wie er super krass abgenommen hat, weil er noch vor einem Jahr oder so über 120 Kilo oder so gewogen hat und jetzt irgendwie dann 40 Kilo oder so abgespeckt hat mit so einer Radikaldiät, aber die wir auch betreut, weil er erklärt das auch ganz genau, was er alles gemacht hat, Ernährungsumstellung, Sport etc. pp. Und das ist ganz interessant. Es ist sehr offen, wie er das macht. Sehr interessant, sehr lehrreich. Und anscheinend so spannend, dass Maria gerade völlig wütend aus dem Raum geht.
Ich muss schnauben.
Achso, geht jetzt schnauben. Also das nochmal, vielleicht nochmal als Hinweis. Wo ist der Moritz? Auf Instagram und so. Sehr, sehr, sehr interessant und sehr sehenswert. Gut, wir sind aber am Anfang eben bei den Beimers und es gibt diese Stimmung, Hans will sparen und halt dann natürlich muss er gleich so übertrieben sparen. Also er sagt irgendwie jedes Mal, mach die Tür zu, damit Heizkosten gespart werden. Er sagt irgendwie, was, du willst eine Limonade mit in die Schule nehmen? Nimm Leitungswasser oder so, das kostet nichts. Also so, er will so, dass die ganze Familie darunter leidet, dass er einen Unfall gebaut hat.
Was ja, und er ist halt wahnsinnig wütend. Also er fühlt sich die ganze Zeit missverstanden und er fühlt sich irgendwie nicht gewertschätzt und er hat ja den ganzen Druck der Familienernährung auf seinen Schultern und alle nehmen das nur für selbstverständlich. Ja. Und er ist einfach so richtig tiefen beleidigt. Frust von vielen Jahren der Männerunterdrückung und der ungerechten, also wir haben uns ja wirklich ungerecht gegenüber unseren Ernährern, unseren männlichen Ernährern verhalten. Und das drückt einfach Willi Tenner hier alles aus und wirft es uns zurück, damit wir auch seine Frau sich fragt, wie sie sich besser verhalten kann in Zukunft.
Helga lässt das aber schön süffisant an sich abperlen.
Ja, Helga hat Spaß,
da ihr Frühstücksei und
die hat an Bennys Joint gezogen und hat sie knabbert sich da jetzt noch ein Ei rein und dann kann Willi schön mal mit seiner Tür spielen gehen.
Genau, aber er, ironischerweise, und natürlich ist das abzusehen, lässt dann die Tür auch auf, als er den Raum verlässt. Also hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Wen sehen wir noch? Ich stelle fest, dass Carsten und Mutter Flöter, die wieder in der Küche sitzen, es geht wieder um Carstens, jetzt geht's um seinen Ersatzdienst, jetzt geht's darum, dass er ihn nicht bekommen hat.
Genau, und jetzt passiert
genau,
es nämlich
erst.
Erst
die Story, dass Frank, dass der jetzt
dass er vermutet, dass er, genau. Und was auch in der Praxis mittlerweile bei Elisabeth und dem Arzt los ist, wie heißt der Doktor?
Dressler.
Dr. Dressler, ist, dass in letzter Zeit da Dinge passieren, die früher nie passiert sind, und zwar Dr. Dressler macht die Tür zu. zwischen seinem Büro und dem Vorzimmer.
Ihrem Vorzimmer. Weil er fordert Privatsphäre ein und sagt, du musst doch nicht alles wissen. Und,
ja. Und darauf, dann sagt er ganz liebevoll zu ihr, geh bitte und mach schön die Tür von draußen ja. zu.
Denn er telefoniert jedes Mal mit dem Professor Erich. Irgendein Professor, und er sagt, ach Erich, du bist es. Schön, dich zu hören. Was ich festgestellt habe, bei dem kleinen Frühstücksgespräch zwischen Mutter und Carsten Flöter, wo sie ihm, glaube ich, noch ein paar Eier macht oder so, weil er irgendwie nichts essen will, ist, dass die den gleichen Friseur haben.
Ja, aber sie hat auch den gleichen Friseur wie Oliver Schulz aus meiner sechsten Klasse.
Naja. Die haben also diese drei Personen, Oliver Schulze aus deiner sechsten Klasse, Elisabeth Flöter und Carsten Flöter, haben alle drei den gleichen Friseur, der ihnen seltsam aufgebauschte, fluffige Kurzhaarscheitelfrisuren macht.
Topfschnitt.
Ja, aber trotzdem so gescheitelt und so antopiert irgendwie so. Die
ja,
stehen
du,
ja so ein bisschen.
Der Tag ist lang. Ist auch ihre sechste Stunde. So, und dann ist die nächste Szene im Hausflur. Und zwar kriegt Yoshi einen Brief.
Ja.
Und da stelle ich mir mal wieder die Frage, Yoshi hat ja irgendeine Art Uniform an, ich vergesse immer, was der ist.
Friedhofswärter.
Aber warum darf man mit 350 Jahren noch arbeiten?
Das ist ja eine Mütze der Stadt München, das ist ja auch das Wappen der Stadt München drauf, dieser Mönch, daher auch München, Mönch. Er kommt in Uniform nach Hause und hat diesen Brief der Staatsanwaltschaft München 2.
Genau, also es ist tatsächlich passiert, Sigi hat ihn verpfiffen. Ja. Und hat Klage gegen ihn eingereicht, weil er das Gemeinwesen berumst. Und daraufhin, und dann kippt er halt irgendwie um und Herr Kling ist irgendwie dabei und hält ihn fest und bringt ihn dann in die Wohnung rein und dann wird der Arzt gerufen und der Arzt macht das einzig Richtige, lässt sich erstens sehr viel Zeit und nimmt zweitens seinen Mantel, weil es offensichtlich im Erdgeschoss sehr kalt ist.
Wie?
Das ist doch das gleiche Haus.
Nee, ist nicht das gleiche Haus.
Die Praxis ist nicht in dem Haus?
Nee, die Praxis ist
doch.
In einem... Nee, die
doch.
Sag, willst du mich verarschen?
Nee.
Die Praxis doch. Ist in einem freistehenden Haus, links neben der Lindenstraße. 10 ist das ja, glaube ich, wo das immer alles spielt oder so. Die Praxis ist ein eigenes Haus.
Ich dachte immer, die Praxis ist in dem Haus.
Nein.
Die sind alle immer sehr schnell da.
Ja, weil es wirklich, man kann es drüber spucken, es ist nur ein kurzer, aber es ist draußen.
Aber die Praxis behandelt halt ausschließlich Leute, die in dieser Adresse wohnen.
Nö, da sitzen auch immer wieder andere Leute. Aber die kennen wir halt nicht. Ja. Der Dresser hat ein eigenes Haus.
Ach, naja. Okay. Jedenfalls geht er dann halt zu ihm.
Genau. Da muss man auch wieder sagen, das haben wir schon mal festgestellt in dieser Folge, wo Yoshi irgendwie von der DDR gefangen gehalten wurde und wieder nach Hause
Yoshi
kam.
Yoshi hat
und seine,
ein bisschen Pech.
Seine Abenteuer erzählt hat. Der er ist jetzt kein Typ, der so dieses leise, subtile Acting bevorzugt.
Nee.
Dieser Kreislaufanfall, den er da kriegt.
Ja, der ist wirklich, der also ist was ihr nicht wisst, weil ihr seid ja nicht dabei, wenn wir gucken, aber ich bin aufgestanden, ich habe geklatscht. Standing Ovations, die kam, ich war selber überrascht, aber ich konnte einfach nicht anders. Das war stärker als ich.
Ja.
Und das ist sicher, was du meintest vorhin, dass ich emotional doch involviert war.
Ne, was man auch wissen muss, ist, dass die Leute, die hier über die Straße drüben in einem anderen Haus wohnen, die haben auch den Anfall von ihm mitbekommen.
Du, aber der hat halt noch gelernt, die letzte Reihe muss es auch mitkriegen.
Aber Hallöchen, hallo, das hat er wirklich auch verinnerlicht. Und der wird dann da von Dressler behandelt, irgendwie Kreislaufzusammenbruch, weil er so erschrocken ist, dass ihn jemand angezeigt hat. Ne?
Ja. Willi kommt auf jeden Fall nach Hause und seine Frau will, nachdem sie schon am Frühstückstisch 150 Mark von ihm bekommen hat, nochmal 50 Mark.
Ja.
Und erstmal finde ich total gut, wie alle Frauen Taschengeld kriegen.
Ja. Haushaltsgeld.
Haushaltsgeld und sich aber auch jedes Mal rechtfertigen müssen und erklären müssen, was sie damit machen. Und du hast doch wohl bitte nicht schon wieder für eine Okkasion.
Stimmt, das sagt
ja.
Hans zu Helga.
Geld, dir ein Kleid gekauft. Super wütend.
Nee, ja, genau. Hast du dir etwa wieder ein Kleid gekauft? War das wieder eine von deinen Okkasionen?
Erstmal wusste ich gar nicht, dass es dieses Wort auf Deutsch wirklich gibt.
Ich auch nicht.
Und ich glaube, dass es auch der Duden nicht weiß. Und es spielt alles nur in meine große Sicherheit rein, dass das wirklich der amerikanische Schauspieler ist, der bei Alf den Willy Tanner spielt und der einfach, wenn er total hilflos ist, einfach englische Wörter deutsch ausspricht in der Hoffnung, dass es keiner merkt.
Ich muss übrigens sagen, dass Hans Brille, die ist irgendwie cool. Das ist ja so eine Rundbrille.
Aber sie ist halt.
Aber sehr, die hat so transparente.
Sehr dicke.
Bügel und so und Ränder. Die sieht irgendwie cool aus, finde ich.
Ja, wirklich. Also, er ist ja auch einfach so ein cooler Typ.
Ja, ist halt gar nicht. Vor allem auch irgendwann mal läuft er einfach in so einer Strickweste durch die Wohnung, bevor er ins Bett geht. Das ist auch ein Horror-Outfit. Aber die Brille ist irgendwie cool, finde ich. Da könnte man heute einen guten Euro mitmachen in Mitte.
Ja, das stimmt.
Ja.
Dann machst du dir noch einen schönen Man-Bun und dann geht's hier richtig ab.
Ne, auf jeden Fall, dann ist diese Szene, in der sie fragt, 50 Mark, wofür denn? Und dann erzählt ihm Helga, warum sie kein Geld mehr hat.
Nee, sie erzählt es nicht ihm.
Ja, nee, aber okay, sie erzählt, warum sie kein Geld mehr hat. Die Besonderheit an dieser Erzählung, die echt lange geht, also das sind 2, 3, 5 Minuten, dauert diese Story. Die Story, kurz gefasst, sie war irgendwie beim Arzt oder so. Und hat
du kannst nicht kurz fassen. Die Story ist, dass sie eine junge Mutter getroffen hat, die geweint hat und die kein Geld hat und hat ihr ein bisschen Geld gegeben.
Ja, das ist doch kurz gefasst.
Nee, du fängst schon an, also sie war beim Arzt. Da weiß ich doch schon, da hatte sie ein braunes Kleid an.
Achso,
und da war nicht.
Achso, du meinst, ich, Nils kann nicht kurz fassen.
Du, Nils. Ja. Genau. Nochmal an die Hörer da draußen. Das hier ist jetzt meine Stimme, was ihr hört. Test, Test, Test. Maria, ich Maria. Und da drüben ist Nils. Oh Gott. Ich sag euch, Leute, ihr seid live dabei, wie wir einfach wahnsinnig werden.
Ich dachte, du meinst es so allgemein. Ja, die Story ist so toll, die kann man nicht kurz fassen. Ich dachte, so
absolut. Da bist du ja zur logischen Variante.
Oh, ich heule. Ich dachte, dass du das meinst.
Total, das ist ja das, was am meisten Sinn macht. Oh. Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte.
Okay, also dankenswerterweise hat Maria diese Geschichte kurz zusammengefasst, weil nur sie das kann.
Ich, Maria.
Und jetzt kommt aber die Besonderheit, diese Geschichte dauert aus Helgas Mund sehr viel länger, also 5 Minuten, und sie spricht die komplette Geschichte. Also es ist nicht übertrieben gelogen, sonst was. Sie spricht die komplette Geschichte in ihre Schrankwand.
Ja. Erzählt die Geschichte ausschließlich der Schrankwand.
Wir sehen sie die ganze Szene mit dem Rücken. Sie ist nie, ihr Gesicht ist nie zu sehen. Wir sehen nur ihren Hinterkopf, während sie diese Geschichte erzählt. Was den Verdacht nahelegt, dass sie die vielleicht gar nicht erzählt hat oder dass die Drehbuchseiten noch nicht fertig waren und die gesagt haben, pass auf, du läufst jetzt hier einfach mal 5 Minuten langsam die Schrankwand hoch und dann überlegen wir uns was in der Zwischenzeit und dann können wir es nachher nachvertonen und einfach drüberlegen. Dann synchronisierst du dich.
Ich glaube, was uns hier nur gezeigt werden sollte, ist, dass sie weder uns noch Willi in die Augen gucken will.
Wow. herzlich willkommen. Gags erklärt mit Maria Lorenz. Das war echt, also ich muss auch sagen, ich, so skurril das auch war und so weird und seltsam das auch war, das ist gar nicht so unmutig für Fernsehen und für deutsches Fernsehen und generell für Fernsehen, auch für eine amerikanische Serie wäre das nicht unmutig, so eine Szene so zu inszenieren, dass die Hauptfigur wirklich ihren kompletten Monolog mit dem Rücken zur Kamera spricht. Finde ich schon, ist schon bemerkenswert.
Naja. Ist ja immer schön auch, finde ich, im Leben, dass die Menschen so unterschiedlich sind, dass sie einfach unterschiedliche Dinge bemerkenswert finden. Und ich sag mal immer, solange es keinem anderen schadet.
Das stimmt.
Wir haben übrigens jetzt gerade die Zeit überschritten, die diese beiden Folgen zusammen überhaupt gedauert haben.
Ja, wir machen ja auch einfach weiter. Auf jeden Fall ist dann, natürlich kann er eh nicht böse sein. Ach so, ist sie halt die Helga, Herz aus Gold. Das kann ich verstehen. Deswegen habe ich sie auch geheiratet, weil sie eben so ein besonderer Mensch ist. Wir sehen noch mal ein bisschen, wie Elisabeth ermittelt in Sachen Dressler. Wir warten kurz alle auf dich, Maria. Wir sehen noch mal kurz, wie Elisabeth in Sachen Dressler ermittelt und irgendwelche Akten liest und sieht, aha, er zahlt 50.000 Mark an Professor Erich für ET. Das muss Eignungstest heißen. Das heißt, der schmiert den Professor mit 50.000 Mark, damit sein Sohn Frank direkt das Medizinstudium beginnen
oder
kann.
Oder nicht einberufen wird.
Das ist das, was Elisabeth denkt, was Dr. Dressler da irgendwie gerade veranstaltet und tut hinter ihrem Rücken. Und weswegen sie natürlich auch super sauer ist, weil sie denkt irgendwie, aber was mit meinem Sohn Carsten, um den könnte Dressler, der ja mein Freund ist, sich eigentlich auch kümmern.
Und sie hat ja mitbekommen, dass er sich für abends beim Griechen verabredet hat und lauert ihm da jetzt auf.
Ja.
Und da machen die beiden, was egal, ob es legale oder illegale Gründe hat, immer sehr, sehr gut ist, jemanden auf in einem hell beleuchteten Restaurant in 1.000-Mark-Scheinen auf dem Tisch laut zählend zu bezahlen.
Das stimmt. Halte ich auch für eine wahnsinnig gute Idee.
Genial ist das.
Also absolut genial.
Ja. Und so werde ich jetzt alle meine Geschäfte ab jetzt machen. 1.000! 2.000!
Er sagt ja auch, da musste ich heute noch 50.000 Mark bei der Bank holen. Sagt er das erst, wenn er reinkommt, ruft er ihm so durch den halben Laden zu.
Also als Arzt hat man da ja ein gutes Händchen für.
Absolut, absolut.
Auch so diese, man ist ja als Arzt, lernt man ja auch sehr diskret zu sein.
Ja.
Das hat sich bei ihm voll ausgezahlt.
Das hat er drauf. Auf jeden Fall haben die Beimers dann ein neues Auto. Hans hat es irgendwie geschafft, ein neues Auto zu besorgen.
Bordeaux-Rot.
Einen Ausstellungswagen.
Oder Weinrot.
Einen Ausstellungswagen hat er sogar billiger bekommen, dank Onkel Franz, der ihm geholfen hat. Lustigerweise wird das später in Lindenstraßen noch eine super Figur sein, die für einige schlimme Sachen sorgen wird. Kannst du dich schon mal drauf freuen, Maria?
Nee.
Mit Onkel Franz hat er dieses Auto besorgt. Wie gesagt, nochmal ein 1.000er gespart. Und das ist ein weinroter BMW, glaube ich, oder so. Also eigentlich schon ein schickes Auto. Und die Kinder kommen an und sagen, oh, ist ja toll. Und dann kommt Marion, wieder mit so leicht versteinerter Marion-Pubertätsmine und sagt so, ist das das neue Auto? Und dann sagt Hans zu ihr, nein, ein Harzer Käse. Und das ist natürlich eine so krass demütigende und beleidigende Antwort, dass Marion sofort heulend in die Wohnung rennt. Und Helga zu Hans sagt, sei doch nicht immer so zu ihr.
Jetzt lass sie endlich in Ruhe.
Genau,
und dann rennt sie hinterher und dann lässt sich Marion auch endlich trösten und dann wird geweint und dann umarmen sich Mama und Tochter. Und zumindest die beiden haben es dann so ein bisschen wieder im Griff.
Also vor allem, weil das Schöne ist dann, dass Marion dann endlich aufmacht, warum sie so traurig ist, wegen Vasili. Und
weil sie ihn so liebt und er liebt sie nicht.
Er liebt sie nicht und er hat schon eine neue Freundin, hat sie erfahren. Und die hat sogar schon zweimal mit ihm geschlafen.
Und sie ist eine Klasse unter ihr.
Und da denkt man natürlich,
das ist natürlich Horror.
Das ist ein krasses Flittchen. Also jünger und aber auch noch zweimal Sex mit ihm schon.
Ich hoffe, wir meinen jetzt beide Vasili.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch eine Aufschneiderin, dieses Mädchen. Weil wenn sie es ihr schon so erzählt, weißt du, wenn du als eine von
Kannst
der Klasse...
Kannst du mal bitte aufhören, das Mädchen hier runterzumachen?
Wenn du eine Klasse...
Vasili ist einfach eine alte Schwartlappen. Der hat ihr bestimmt Griechenland versprochen.
Nee, aber ja, warte, wenn du eine Klasse unter einer bist, die ist eine Klasse über dir. Die ist
dann bin
so
ich 15.
Die ist auch immer so ein bisschen so, und so, oh, meine Haare, oh, ich habe immer so tolle Klamotten
und
an.
Und deswegen hat sie...
Ja, warte doch mal. Das, und die ist auch so, ich habe einen Freund, der ist viel älter, der ist Grieche, mit dem fahre ich jetzt nach Griechenland. Und wenn du dann als eine Klasse unter der die Chance hast, diesen heißen Typen, Vasili ist verhältnismäßig hübsch, muss man sagen.
Was ist denn das Verhältnis da in dem Fall? Der Rest der Lindenstraße? Ja,
genau.
Dann ja.
Genau. Ja. Ja, und wenn wir, und dass die sich den dann schnappt und ihr, und dass dann Mari noch so aufs Brot schmiert, obwohl es nicht stimmen muss, ist doch irgendwie, liegt doch irgendwie auf der Hand, oder?
Hat sie es von ihr?
Ja, sie hat ja gesagt, sie hat es ihr erzählt.
Ah, okay.
Und das klingt schon ein bisschen nach so, ich spieß die Mari mal ein bisschen auf.
Keine Ahnung.
Auch nicht denken, dass was Besseres ist, weil sie in der.
Aber Marion denkt ja auch, sie ist was Besseres.
Naja, eben.
Deswegen hat sie das auch verdient.
Das meine ich ja.
Ach so.
Dass sie dann deswegen.
Ja, ach, ich check diese ganze Marion-Sache ehrlich gesagt überhaupt nicht. Diese ganzen unterschiedlichen Emotionen. Aber wie wir alle heute erfahren haben, hatte ich ja keine. War ich ja nie Jugendliche.
Ich habe eine der geilsten technischen Errungenschaften aller Zeiten in dieser Folge der Lindenstraße erleben dürfen.
Ich möchte das auch sofort haben.
Ja, ich möchte das auch sofort haben. Denn,
ich gucke jetzt mal nach, ob es sowas gibt. Also gibt es ja bestimmt.
Bestimmt. Hans rechnet die Heizkostenabrechnung, wir erinnern uns, das war in der Folge davor, rechnet die Heizkostenabrechnung nochmal nach und merkt, dass da ein Fehler geschehen ist. Er macht das, indem er an seinem Schreibtisch im Wohnzimmer sitzt und die ganze Zeit auf seinem Taschenrechner tippt. Und bei allem, was er tippt, sagt der Taschenrechner, was er gerade getippt hat. 3,9 mal 3,7. So spricht Hans Taschenrechner. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ein sprechender Taschenrechner. Hier ist, Maria hat jetzt gerade einen sprechenden Taschenrechner mit großen Tasten gefunden auf Amazon. Also es scheint auch immer noch eine Sache zu sein.
Ja klar, für ältere Leute, wenn die zu Hause irgendwie ihren Zeug machen müssen und das kleine Display nicht lesen können.
Aber sie müssen es doch schon sehen, wenn sie es eintippen.
Ja, aber die Tasten kannst du ja besser lesen als das Display. Was dann dabei rauskommt, meine ich.
Ja, aber er sagt ja schon, was du eintippst.
Ja, er macht, er liest halt einfach alles vor.
Also ich weiß nicht, warum Hans.
Aber außerdem kann man doch die auch fühlen.
Hans braucht keinen sprechenden Taschenrechner.
Hans braucht alle Hilfe, die er kriegen kann.
Das wird verkauft durch Luxusnetz GmbH, der Taschenrechner. Ja, das ist auf jeden Fall super beeindruckend. Der ist so ein richtig so ein Casio-Taschenrechner, der aber spricht. Aber mir ist eher aufgefallen, dass
aber
die Beimers.
Aber das kann ja dein Handy bestimmt auch.
Mir ist aufgefallen, dass die Beimers eine sehr technikaffine Familie eigentlich sind. Der Benny hat einen Computer, Vater Hans hat einen sprechenden Taschenrechner, er hat eine elektrische Zahnbürste. Das ist für 86 schon technisch relativ weit vorne.
Ja, die Zahnbürste hat mich auch überrascht. Aber das ist natürlich. Da komme ich natürlich wirklich aus einer Ecke, wo wir nicht ganz vorne waren mit der Technik.
Das ist echt eine Familie des technischen Fortschritts.
Aber wie wir auch erfahren haben, ist, dass sie, glaube ich, für die Zeit eigentlich, was er da an Geld aufgezählt hat, kam mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wenig vor, als er sein Gehalt und alles so aufgezählt hat.
Ja, naja.
Also vor allen Dingen, wenn er nach allen Fixkosten immer noch die 2000 übrig hat.
Ja, aber eine fünfköpfige Familie.
Ja, aber die Miete hat 700 Mark gekostet. Was würden da ein Brot gekostet haben? Minus 2 Cent hast du schön noch verdient im Bäcker.
Nee, das war auf jeden Fall, wahnsinnig beeindruckend.
Und dann lass uns doch gleich bei den beiden bleiben,
ja,
damit wir danach auch die andere Geschichte mit einmal erzählen können. Mutter Beimer plädiert dafür und auch erfolgreich, dass Willi doch mal einfach zu Marion geht, das Gespräch von sich aus sucht, sich mit ihr verträgt und sie hat einfach eine harte Zeit und Liebeskummer ist in keinem Alter leicht. Weil er immer noch, er ist so unfassbar bockiger Typ immer.
Ja.
Sie kam ja auch nicht zu mir und so. Also er hat irgendwie Vater und Kind sein nicht verstanden, finde ich.
Aber dann weiß man, wer Marion das hat.
Ja, aber ey, naja. Auf jeden Fall ist seine Idee des Wiedervertragens, sein Kind einfach abzufüllen. Und er kommt mit einer halbleeren Flasche Wein wieder aus ihrem Zimmer raus und sie sind wohl wieder beste Freunde.
Ja.
Daraufhin füllt er noch seine Frau ab und zeigt uns allen seinen Penis.
Also sie sind alle schon im Bett. Die Mutter ist erschüttert, dass er mit Mario eine halbe Flasche Wein getrunken hat. Und er hat gesagt, naja, wir haben auf jedes, was sagt er, auf jeden unserer Streitthemen.
Ach, aber übrigens, warum er überhaupt zu Marion reingegangen ist und so gut drauf ist, ist, weil er rausgefunden hat.
Genau, er hat rausgefunden, dass sie 9 Jahre lang umsonst Heizkosten.
Doppelt
Heizkosten gezahlt haben und jetzt plötzlich irgendwie 6.000 Mark, ein bisschen mehr, wiederkriegen. Und das ist natürlich ein unverhoffter Geldsegen, der quasi das Auto schon halb quer finanziert.
Ja.
Da freut er sich. Da ist Hans plötzlich natürlich unser alter Borderliner, Hammer gelöst.
Total.
Und so gut drauf.
Und nicht nur er ist gelöst, sein ganzer Körper ist total gelöst.
Das stimmt, das sieht man, weil er kommt dann zu Helga ins Bett und sieht seinen Schlafanzug an, muss dafür natürlich erstmal die Hose und die Unterhose ausziehen und wir sehen eine Zeit lang Hans und den kleinen Hans. Wie er frische Luft, wie er nach frischer Luft schnappt, möchte man sagen.
Also es ist einfach ein fröhliches Rumgeklucke.
Bevor er in der Pyjama-Hose wieder verschwinden muss.
Ja. Während er uns fröhlich erzählt, dass er seinem Vermieter mit der Öffentlichkeit drohen wird.
Ja, und sich mit seiner Tochter gerade ordentlich einen hinter die Binde gekippt hat.
Ja.
Ist eine schöne Szene.
Absolut.
Aber
was mich sehr daran freut, ist worüber sich jetzt zum Beispiel alle bei Game of Thrones immer aufgeregt haben und auch in anderen Serien, dass man immer sehr viele Brüste sieht und sehr wenig Penen.
Ja.
Und da hat die Lindenstraße zugegebenermaßen schon sehr früh einfach gesagt, nö, hier sind alle zu sehen. Hier müssen alle mal blank ziehen, hier muss alles auf den Tisch.
Na.
Um die Story richtig zu verstehen, müssen wir seinen Penis zeigen.
Ja. Und es ist voll aufgegangen, die Rechnung.
Absolut.
Und damit sind wir mit den Beimers in der Folge eigentlich durch. Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir kommen nochmal zur Frau Flöter und Herrn Dressler. Das Paar in
Widerwillen.
Das gewollte Paar, bei dem es jetzt aber zum Showdown kommt, weil Elisabeth Ludwig zur Rede stellt und sagt, ich habe das mitbekommen, dass du dem Typen 50.000 gezahlt hast. Ich habe gesehen, dass es um den Eignungstest ging, dass du den für deinen Sohn umgangen bist. Ich habe nichts, ich habe keine Kohle. Ich habe auch einen Sohn, für den ich alles Beste will, der auch viel besser ist als dein Sohn, was schulische Leistung so betrifft. Ich finde das unfair, dass du mir nicht unter die Arme greifst und Carsten nicht hilfst. Und dann muss Ludwig Dressler der schönen Elisabeth mal rein Wein einschenken und sagen, erstmal feststellen, okay, du hast in meinen Akten gewühlt, du hast meinen Privatsphäre hintergangen.
Meine Checks durchgeblättert.
Und dann erklärt er mal, ja, ich habe diesem Mann 50.000 Mark gegeben für eine Eigentumswohnung, die ich dir zu unserer Hochzeit schenken wollte.
Wow.
Und das ist richtig wow. Weil Elisabeth ja von was ganz anderem ausgegangen ist und plötzlich nicht nur merkt, dass sie eine Wohnung hätte geschenkt bekommen sollen, sondern auch, dass Ludwig sie wohl heiraten wollte. Und sie hat das jetzt irgendwie schön verbockt.
Und wie wir seiner absoluten, dem absoluten Blutentzug seines Gesichts entnehmen können, hat er das dann wohl begreift er sozusagen, dass die Frau, die er geliebt hat und die er heiraten wollte, eine Schnüfflerin ist und er das deswegen sich anders überlegen muss. Und aber wir kriegen natürlich in der nächsten Szene erst mit, dass das wahrscheinlich passiert ist, in der Cliffhanger-Szene, in der letzten Szene, in dem Moment, kurz bevor mein Leben wieder bunte Farben hatte.
Ja, Dressler ist super enttäuscht. Das fand ich irgendwie auch ganz gut gespielt. Man kapiert jetzt auch, warum der die ganze Zeit so gut drauf war. Also
ja.
Auch wenn er irgendwie mit diesem Professor telefoniert hat.
Und dass er auch wirklich super überrascht war.
Ja, Schatz, du musst draußen warten. Er war ja immer so gut drauf dabei. Man hat sich gewundert, warum. Und jetzt checkt man, weil er ihr was Schönes vorbereitet hat.
Man hat es irgendwie für so ein bisschen Fiesheit und so ein Du bist mir egal. Aber es war eigentlich nur aber wir wurden natürlich auch an der Nase rumgeführt.
Absolut.
Wir dachten das ja auch.
Und dann geht Elisabeth auf jeden Fall ins Haus rüber. Also das ist ja nicht im gleichen Haus wie die Praxis, sondern sie muss dann ins andere Haus rübergehen. Lindenstraße, Haus Nummer 10 oder so. Und da trifft sie im Flur die Bertha Griese, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Griese heißt, weil sie den alten Griese noch gar nicht geheiratet hat, sondern wie heißt sie da?
Bertha.
Bertha, ist das, nee, ist nicht Schildknecht.
Bertha wundert sich, dass sie, fragt sie, ob sie auch eine Hochzeitseinladung von Sigi und Elfi bekommen hat, und weil sie ein bisschen unsicher ist, ob sie da hin soll, weil sie die überhaupt nicht kennt.
Was aber erstmal geil ist, weil offensichtlich Sigi und Elfi alle im Haus ihre Hochzeit eingeladen haben. Und was ist das für eine, das finde ich auch geil, bei einer Hochzeit random Leute einladen.
Naja, weil Sigi wahrscheinlich wieder der alte Schmalhans-Küchenmeister nur in seiner Wohnung feiern will, damit er nichts mieten muss.
Na.
Und dann muss er das ganze Haus einladen, dass er ein bisschen lauter sein kann. Das ist doch der alte Trick.
Wahrscheinlich.
Und weil sie halt auch wahrscheinlich, wenn sie immer so gut drauf sind, überhaupt keine Freunde haben.
Ja, genau, das glaube ich eher.
Und daraufhin sagt Elisabeth, die auch genau wie alle anderen Frauen kaum dramatisch dargestellt werden, dass sie demnächst eine zweite Einladung bekommen wird. Und zwar zu ihrer Beerdigung. Und das ist der Cliffhanger. Also wir werden jetzt alle zusammen 5 Wochen lang nicht erfahren, ob wir alle zu Elisabeths Beerdigung müssen.
Also mein Hammer-Cliffhanger. Der ist so wahnsinnig bescheuert, aber irgendwie auch geil. Also wie Elisabeth da, wie sie das sagt mit dieser, ja, zu meiner Beerdigung.
Meinst du, dass die sich wieder zusammenraufen?
Ja, klar.
Meinst du?
Bestimmt.
Er wirkte schon sehr in seiner...
Guck dir den mal an, der kriegt da auch nicht mehr so. Der ist für den jetzt auch nicht mehr.
Ich finde, das sieht übrigens aus wie ein dicker Mann mit einem dünnen Körper.
Ja, ja, der hat eine komische Körperform.
Ja, ja, aber der ist ja eigentlich schlank. Also er hat auch keinen großen Bauch und so, aber sein Kopf ist so, als wäre er dick.
Na, das stimmt. Naja. Das sind die Polunder, die tragen mal so auf. Am Kopf. Ja.
Macht mir wahnsinnig dicke Augen.
Ja, jetzt, wo wir haben jetzt Folge 7 und 8 gesehen, wir bewegen uns langsam auf die 10 Folgen, auf die erste 10-Folgen-Grenze zu. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Teil Lindenstraße geschafft. Das sind ja bei, wie viele Folgen gibt es? 3000, wie viel Prozent sind das? 0,001% oder so. Aber immerhin, ich meine, es ist, wenn wir uns hier das nächste Mal treffen, haben wir 10 Folgen geschafft. Jetzt haben wir 8. Ich habe ja bemerkt, dass es tatsächlich ein emotionales Involvement von dir gab, beim diesmaligen Lindenstraße gucken. Du hast dem vehement widersprochen, weil du ja auch, eine Erwartung erfüllen. Du musst ja auch wir spielen ja alle nur Rollen, das sind ja Masken, die wir hier alle tragen. aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal so zwischen uns beiden, zwischen dir und mir, Maria. Jetzt mal mit offenem Herzen. Wie hat es dir gefallen? Wie ist dein Gefühl für die Lindenstraße?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Wie hat es dir gefallen?
Nicht gut. Ich finde es richtig scheiße.
Und
weil auch nichts Sinn macht. Also nichts macht Sinn.
Macht doch alles Sinn.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Wie die alle reagieren. Niemand würde im normalen Leben so reagieren. Das verhalten sich Menschen nicht. Ach, so werden nicht Dialoge geführt. Ach, komm.
Also was ist denn das für ein scheiß Maßstab? Es gibt auch keine Drachen und es gibt keine Dracheneier Welt.
Na ja.
Ja. Jetzt. Nee, gibt's nicht, Maria.
Nee, gibt's nicht. Aber die Lindenstraße hat sich ja nicht umsonst in einer Straße in München platziert, um einen Alltag darzustellen.
Aber es gibt in München gar keine Lindenstraße, zumindest nicht diese Lindenstraße. Die gibt es nicht.
Ja, das ist ja, es ist ja auch keine Doku.
Ja, eben.
Ja, ja, aber sie soll ja schon den Alltag abbilden.
Ja, aber sie will trotzdem keine Doku sein.
Aber sie ist doch dafür so berühmt, dass sie quasi so wahnsinnig gesellschaftlich so nah dran ist an der Gesellschaft.
Aber du verwechselst Authentizität mit
Aber wir haben uns doch, Realismus. Wir haben doch total oft festgestellt, dass sich alle verhalten wie manisch-depressive Psychopathen.
Ja, es ist ja auch alles überzeichnet. Muss es ja auch sein, sonst gibt es ja gar keinen Spannungsbogen. Willst du den beim Kacken zugucken oder was? Du durftest Hans schon nackt sehen heute.
Ja, das war allerdings tatsächlich ein bisschen zu viel Realität. Ich finde auch gut, dass quasi die beiden Enden vom Lineal bei dir irgendwie Lindenstraße versus Kacken ist.
Die beiden Enden des Lineals. Ja.
Du, ein Lineal ist auch ein Spektrum.
Das ist mein Realitätslineal. Das ist ein Ende Lindenstraße und das andere Ende Kacken.
Ich werde einfach verrückt. Aber nee, es gefällt mir nicht. Und ich habe, meine Erwartungen wurden heute auch wieder erfüllt. Ich hatte keine Lust, es zu gucken und ich hatte keinen Spaß dabei.
Na, aber du hast ein bisschen mitgefiebert.
Woher willst du, warum behauptest
ich,
du so
weil
Dinge?
Weil ich dich ja kenne, ich sehe das doch, wenn du
ich
da...
Ich habe doch nicht mitgefiebert.
Doch, du hast so ein bisschen bei der, ich überlege gerade, bei was du mitgefiebert hast. Bei welcher Storyline. Es muss ja dann irgendwas, muss ja ein bisschen was so mit Hans gewesen sein.
Na, was du vielleicht meinen könntest, ist, ich freue mich drauf, dass der Vermieter einen Arsch voll kriegt. Ja. Wegen der doppelten... Heizung.
Heizkostenabrechnung.
Mhm. Ja. Das ist mein Höhepunkt Siehste. In dieser Serie.
Das ist doch Mitfiebern. Da haben wir doch schon was dich freut.
Ich möchte jetzt diese Folge beenden.
Ja.
Es war schön, dass ihr wieder dabei wart.
Fand ich auch.
Und wir hören uns leider in 5 Wochen an dieser Stelle auch schon wieder. Und natürlich nächste Woche.
Ja.
Aber halt auch in 5.
In 5 Wochen hören wir uns zum Lindenstraße gucken wieder?
Erstmal zum letzten Mal. Das ist das Ende der Staffel in 5 Wochen.
Das stimmt. Und dann haben wir 10 Folgen Lindenstraße geschafft.
Nee, 5. Das ist doch jetzt die 4. Ach so, Lindenstraße. Ja, ja. Ja. Nicht meine Freundin hasst die Lindenstraße. Nee. Ach Kinder, ich kann keine Trennung mehr ziehen. Was ist real, was ist ernst?
Was ist Kacke?
Ja, was ist auf Klo sitzen und kacken?
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr möchtet, dass meine Freundin Hasse-Lindenstraße weitergeht.
Wisst ihr, was ihr machen könnt, um mir wenigstens einen kleinen Gefallen zu tun? Weil was ich hier für euch mache, ist wirklich nicht, das kannst du gar nicht. Hallo. Aber ihr könntet zum Beispiel mal zu iTunes gehen und uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung geben.
Das stimmt.
Ja, weil das hilft uns echt total, da so ein bisschen aufzusteigen und dadurch mal Hörer zu kriegen. Und dann können wir nämlich vielleicht mal anfangen, auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ich würde mich freuen.
Ich würde mich auch freuen. Und ich freue mich auch, wenn ihr uns Tweets schreibt. Auf Twitter erreicht ihr uns unter @wimuffwarweg, weil Wimuff nämlich weg war. Und per E-Mail erreicht ihr uns auch
wimuff@poolartists.de. Das richtig. Haben auch schon einige Leute geschrieben. Wir haben ja auch heute was vorgelesen. Also Schreibt ruhig weiter. Wir freuen uns.
Schreibt gerne, wie euch meine Freundin Hasse-Lindenstraße gefällt. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Wimuff. Gucken wieder einen schönen Film mit einem spannenden Gast. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, weil mein Leben mit dir macht sehr viel Spaß.
Ich finde dich auch okay.
Cool.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Muff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Muff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Muff?